Herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des South Traveler Podcast. Heute habe ich die Caroline vom Reiseblog ShaveTheWhales.net zu Gast, mit der ich über ein Land spreche, was die wenigsten Südamerika-Reisenden irgendwie auf dem Schirm haben. Nämlich, es geht heute um Uruguay. Hallo Caroline.
Hi.
Hi. Du hast in Buenos Aires studiert und bist danach auch ziemlich weit rumgekommen in Südamerika und warst natürlich auch in dem argentinischen Nachbarland Uruguay, was ja relativ nahe ist zu Argentinien. Ein Fakt, der mich an deinem Blog total fasziniert, ist deine tollen Fotos. Deswegen sprechen wir am Ende des Gesprächs auch noch ein bisschen über Fotografie. Mhm. Aber erzähl doch erstmal mir und den Hörern so ein bisschen was über dich und was du so machst.
Ja, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert in Münster und eigentlich im Studium schon jede Möglichkeit genutzt, viel zu kommen. Also eigentlich war ich jedes Semester viel weg oder habe das ein Auslandssemester gemacht, eins in Argentinien, eins in Mexiko. Und genau, in Argentinien, Buenos Aires, musste man nur dieses Boot nehmen über den Rio de la Plata und dann war man in Uruguay. Viele haben das auch gemacht, um ihr Visum immer wieder auf.
Die berühmten 90 Tage, ja.
Genau. Das war ganz praktisch. Und so habe ich eigentlich viele Wochenenden in Uruguay verbracht. Und hat sich immer wieder gelohnt, ja.
Schön. Also um mal den Hörern zu sagen, man kann relativ einfach, das ist eine Bootfahrt von 2 Stunden, ne? Kann man von Buenos Aires rüber gondeln nach Colonia in Uruguay und kann dann von dort aus eigentlich starten in das Land, ne?
Ja, alles relativ easy. Das ist mich selbsterklärend mit den Bussen. Auch keine Möglichkeit, sich groß zu verlaufen. Da habe ich immer manchmal ein Problem mit. Und ich weiß noch, dass ich in Buenos Aires eigentlich 2 Wochen damit verbracht habe, mich zu verlaufen. Das war in Uruguay nicht so. Ich bin sehr dankbar dafür.
Das ist mir aber in Buenos Aires auch schon passiert. Also das gehört, glaube ich, zu Buenos Aires so ein bisschen dazu. Die Stadt ist ziemlich chaotisch, ne?
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass du in Buenos Aires studiert hast, beziehungsweise was gab den Ausschlag für Südamerika, zu sagen, hey, ich habe jetzt Bock auf Südamerika?
Ich glaube, das war mehr so eine Laune. Also manchmal hat man so Orte, wo man irgendwie schwer vermutet, dass die einem total gefallen werden. Und Buenos Aires, ich fand irgendwie den Namen schon so schön, hatte so einen wunderbaren Klang. Das lag am Wasser. Ich hatte da irgendwie so eine Idee im Kopf, also alles völlig irrational und naiv gedacht, aber hat sich gelohnt. Also es hat mir dann auch wirklich gefallen, war nicht ganz das, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also war eine ziemlich laute, dreckige Stadt, aber ich habe mich dann damit angefreundet und ja, war einfach, was ich kennenlernen wollte und auch über länger kennenlernen wollte. Ich wollte Spanisch lernen, ich wollte Sommer haben, es war jetzt Wintersemester und dann ist es das geworden. Mit viel Anstrengung, mit viel Hin und Her, Schreiben mit der Uni und also es hat auch wirklich kurz vorher erst geklappt. Ich wusste erst einen Monat, bevor ich losgeflogen bin, dass es jetzt wirklich klappt, weil in Argentinien dauert das alles etwas länger.
Ja, aber ja, kann ich bestätigen.
Ja,
Buenos Aires, da muss man sich, glaube ich, wirklich so richtig drauf einlassen. Ne? Das ist so eine Hassliebe teilweise auch. Also es ist teilweise wirklich chaotisch und laut und es funktioniert auch wenig. Also gerade so öffentliche Verkehrsmittel, ne? Es gibt keine Busstationen oder keine richtigen Busstationen. Also ich habe, glaube ich, tagelang damit verbracht, irgendwie eine Busstation zu suchen.
Also manchmal war einfach, man musste zum Kiosk gehen und den Menschen fragen, wo hält diese Linie? Und dann meinte, ja, da vorne an der Ecke. Und so hat man die Busstation gefunden. Und die Bibel von Buenos Aires, dieser Guía. Es gab dieses kleine Heftchen, wo alle Buslinien drin beschrieben waren, weil diese Haltestellen so schwer zu finden waren. Kannst du dich an den erinnern?
Nee, den hatte ich leider nie. Ich habe mich irgendwie durchgefragt und
Also und das waren auch nur grob die Straßen drin, wo der lang fährt, und dann musste man die Stationen immer noch finden. Also es war wirklich eine Wissenschaft.
Cool. Kommen wir mal von Buenos Aires, was ja so richtig chaotisch ist und auch sehr, sehr groß, rüber auf die andere Seite, zu Montevideo oder zu Uruguay. Was macht denn Uruguay für dich so besonders, beziehungsweise was würdest du jedem empfehlen, der sagt, okay, ich möchte gerne mal nach Uruguay? Und warum?
Also das Besondere ist für mich, dass es eben so unterschätzt ist und dass da keine Leute hinkommen, die, ja, so diese Sightseeing-Jäger, die dann nichts wahrnehmen, außer den Dingen, wo wirklich Sehenswürdigkeit dran steht, sondern die einfach dahin kommen, sich mal zu entspannen. Ja, viele kommen auch hin, um was zu rauchen. Das ist ja Uruguay legal, also es sind alle tiefenentspannt. Und das fand ich ganz schön, dass man hinkommt und nichts erwartet, weil einem nichts erzählt wurde von diesem Land. Man hat kein Bild im Kopf und kommt man dahin und ist völlig geflasht, weil es überall so schön ist. Und ja, also für mich war Hauptgrund die Natur, diese wahnsinnigen Strände, diese Noctilucas, wenn man nachts am Strand sitzt und auf einmal leuchtet das Meer ganz blau. Hatte ich auch noch nie davon gehört, weil ja anscheinend wenig Menschen nach Uruguay reisen. Und genau dieses Feeling von nichts erwarten und ganz viel Unerwartetes bekommen, das fand ich sehr schön.
Ja, das ging mir eigentlich genauso, ne? Also ich hatte auch überhaupt keinen Plan von Uruguay und bin da mehr so dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. So meine Jungs irgendwie, meine Chilenischen, so, ja, wir fahren nach Uruguay. Und ja, und ich fand das enorm spannend und enorm toll. Und was mich besonders fasziniert hat, war wirklich so diese Tiefenentspanntheit der Uruguayos, ne? Also so dieses, in anderen, ja, das ist in Südamerika generell sehr entspannt, aber die sind immer eine Stufe drüber, habe ich mal so das Gefühl. Ne? Also das ist sehr, sehr cool. Mhm.
Und das Verrückte fand ich, dass viele auch durchgefahren sind und das überhaupt nicht besonders fanden. Also ich glaube, wenn man da kein Auge für hat, für Natur und für Ruhe, dann ist es auch nichts. Also ich habe auch Leute getroffen, die meinten, ja, Uruguay war total langweilig und das hätten wir auch weglassen können. Aber die haben dann nach Party gesucht und nach großen Ereignissen, und dann ist man da vielleicht auch ein bisschen falsch. Also.
Ja, absolut. Dann ist eher so Rio oder so die Großstädte irgendwie, das, oder Buenos Aires vielleicht auch, das Ziel. Ja. Was würdest du denn sagen, so von den Orten in Uruguay, was muss man da auf jeden Fall gesehen haben?
Cabo Polonio fand ich sehr schön, Punta del Diablo.
Und das sind beides mehr oder weniger so Strandorte,
Strandorte,
ne?
Strandorte, ja. Genau. Pedrera hat mir gut gefallen und Colonia auch. Im Landesinneren war ich gar nicht. Aber die, genau diese Strandnester, das waren für mich eben diese Entspannungshochburgen. Und Colonia war auch so ein ganz hübsches Städtchen. Das hatte auch immer diese kleinen Häuschen mit einem blühenden Baum und so einem alten Auto drunter. Das ist für mich so das erste Bild, wenn ich an Colonia denke.
Ja, das hat mich immer so ein bisschen das hat so eine Assoziation mit Kuba, ne? Also so diese alten amerikanischen Straßenkreuzer und so diese Pflaster, ja. Pflastergässchen, ist super schön.
Genau. Und
sag was.
Und die Leute waren super. Ich habe ganz oft wurde mir angeboten, irgendwo im Auto mitzufahren, irgendwo zu übernachten, obwohl Uruguayos ja von den Argentinern oft als so total spaßlos und so ein bisschen trocken gesehen werden. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass die da so nett sind.
Auch die Argentiner finden an jedem irgendwas. Also
ja. Ja, das stimmt.
Ich glaube, also mit den Chilenen und den Peruanern haben die auch so ein bisschen ihren Beef. Das ist, glaube ich, so Tradition, ne, in Südamerika. Also, die Argentinier sind so die Machos und finden ihr Land ganz toll, und alles, was darüber hinausgeht, wird so ein bisschen abgewertet.
Ja, geht nicht so über Argentinien.
Genau. Obwohl, Copa America hat Chile wieder gewonnen, ne? Ja, jetzt ja. Mal nur so ein kleiner Sidestep.
Ah, okay, habe ich nicht verfolgt, aber gut.
Ja, lieber Chile.
Das ist jetzt Sonntag in Argentinien.
Ja, lass uns mal ein bisschen über diese Strandorte sprechen, weil das ist, glaube ich, für die Hörer auch ganz interessant, wenn sie sagen, ja, hey, ich habe jetzt irgendwie Bock darauf, nach Uruguay zu fahren und das interessiert mich jetzt. Zum Beispiel jetzt nach Capo, wie kommt man da hin, was kann man da machen und was sollte man da alles irgendwie einplanen?
Ja, genau, das ist, ich war zweimal da und das erste Mal, als es noch überhaupt keine Elektrizität gab, das war abenteuerlich. Also man kommt ja nur mit diesem umgebauten Trecker oder was es ist, so ein Personentrecker. Man,
ja, so ein Allradfahrzeug, ne?
Ja, auf dieser Ladefläche und fährt am Strand lang. Und ich glaube, es gibt jetzt inzwischen, als das zweite Mal da war, gab es so 3-4 Hostels. Also es gibt dann schon Möglichkeiten, da zu übernachten. Ich weiß gar nicht, ob das so beim ersten Mal der Fall war. Und das Schöne ist, man kann nichts machen. Also es gibt weder Internet oder, ich weiß nicht, in den Hostels habe ich nicht gefragt. Es gibt einen Leuchtturm, da kann man hochgehen. Und am Strand kann man spazieren gehen, in die Dünen kann man gehen und das ist es dann auch und irgendwie reicht's. Also irgendwie ist gerade diese, dass man nur 3 Optionen hat, ist es das Schöne an dem Ort, was einen so runterbringt und ist auch schon ein bisschen Hippie-mäßig. Also es gibt viele Leute, die sitzen und trommeln und singen. Sehr schön fand ich diesen Laden, diesen einzigen Laden, den es gibt. Wo dann, also wie so ein alter Kaufmannsladen, also man kommt da rein und sagt, ja, ich möchte hier diese Chipstüte, die oben an der Decke hängt und diese Kaugummis aus dem Topf da und sucht sich das alles noch so zusammen. Also hat so ein
80er-Flair, ne? So wie bei uns das früher war. Also ich bin jetzt schon ein bisschen älter wahrscheinlich als du, ich bin jetzt schon 39 und bin ja in den 80ern aufgewachsen und dann so die ganzen kleinen Läden, wo man noch so reingegangen ist als Kind, ne? Und hat so...
Ja.
Geguckt, so, ah, was gibt's denn da? Und
man spricht wirklich noch mit den Leuten, man muss den Menschen wirklich sagen, ja, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich da. Das kannte ich eigentlich gar nicht mehr. Und irgendwie ist das aber schön, wenn man jeden Tag ein Gespräch hat und man kennt sich dann und freut sich, wenn man in diesen Laden kommt. Also ich habe das dann ja das zweite Mal mit dieser Familie erlebt, bei der ich war. Und die haben mir erzählt, es gibt im Winter dann natürlich noch weniger zu tun, da sind ja keine Touristen da und man kann eigentlich nur Wale angucken und Gitarre spielen.
Und Seelöwen.
Ja, Seelöwen, okay, von denen wusste ich nicht. Doch, stimmt, Seelöwen, jetzt fällt es mir wieder ein. Und die meinten aber, da habe ich gefragt, ja, wird das nicht langweilig? Nee, weil man schafft im Winter dann die ganzen Sachen, zu denen man im Sommer nicht gekommen ist. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man dann so eine Auszeit hat. und das fand ich eine schöne Art, das zu sehen. Also dass es eigentlich nicht langweilig wird. Irgendwas passiert immer. Mal kommt ein Wal vorbei.
Ich glaube, das Schöne an Capo ist so dieses... wir sind so fernab der Zivilisation. Ne? Also das ist so wirklich für Leute, die sagen, ey, ich bin gerade so overdrived und so gestresst von diesem westlichen Leben vielleicht, ist das absolute Ruhepol. Ne? Also du kommst da hin und wie du schon sagtest, es gibt kein Internet. Du hast teilweise wirklich so Plumpklos. Ne? Also, also das Wasser ist auch sehr rar in Capo und ja, ganz viele, ja, so ein bisschen Hippie-Community-mäßig und einfach total tiefenentspannt. Man kann halt, wie du schon sagtest, nur ein paar Sachen machen. Das heißt, am Strand spazieren gehen, vielleicht auch ab und zu mal ins Wasser hüpfen, auf den Leuchtturm. Und was mir da passiert ist, ich bin dann so ein bisschen durch die Klippen gelaufen, weil ich wollte das irgendwie so ein bisschen erkunden. Und es gibt unheimlich viele Seelöwen in Capo Bologno. Ist eine der größten Kolonien in Südamerika sogar. Echt? Und genau, und da war... einer dieser männlichen Seelöwen, das sind ja wirklich so richtige Oschis, ne? Und ich habe den überhaupt nicht gesehen, weil diese Steine sind halt bräunlich und das Fell von denen auch. Und er war da wirklich so zwischen zwei Steinen so eingeklemmt, hat er da seinen Mittagsschlaf gehalten. Ja. Ich bin so über die Steine gehüpft, ne? Und wäre dem beinahe irgendwie auf den Kopf getreten. Ja? Und ich war dann Gott sei Dank froh, dass der irgendwie geschlafen hat, weil die können ganz schön wild werden, habe ich im Nachhinein erfahren von jemand, der da wohnt.
Okay, Da bin ich gar nicht so nah dran gegangen. Ich bin da, ich glaube, relativ nah am Leuchtturm gewesen, habe die rangezoomt. Da hätte ich mir jetzt gar nicht so weit hingetraut, aber cool, dass es geht. Weiß ich nicht. Ja.
Ja. Also nach Capo kommt ihr, wenn ihr von Montevideo kommt, ihr einen Bus nehmen. Das dauert irgendwie so 2,5, 3 Stunden, ne, mit dem Bus. Mhm. Kommt man da hin und da muss man, wie gesagt, von einem Ort, der heißt Valisas, da hält auch dieser Bus, kann man relativ einfach nach Capo fahren mit diesen, ja, wie soll man das nennen, so sind so fast so, so Unimogs, ne? So Unimogs mit Ladefläche.
Ja, ich hätte jetzt Truck gesagt. Ja.
So ein Truck, ja, genau. Und es ist eine ziemlich steile, teilweise unwegige Strecke, die dahin führt, auch über den Strand dann. Mhm. Ja, und dann ist man in Capo und kann das Leben genießen.
Ja, die Fahrt schweißt schon ziemlich zusammen. Man wird da so durchgeschleudert auf diesem auf diesem Fahrzeug, dass man, also da habe ich immer schon viele Leute kennengelernt.
Ja, wir hatten so YouTube-Japaner bei uns auf dem Truck. Die haben die ganze Zeit mit GoPro oder mehr oder weniger über der Reling gehangen und YouTube-Videos gemacht. Ja, okay. War auch ganz lustig. Welche Orte gibt es denn noch, die man in Uruguay auf jeden Fall besuchen sollte? Jetzt mal abgesehen von Capo und vielleicht Punta del Este, gibt es irgendwie so einen Geheimtipp, den du hast? Wo du gesagt hast, so ein kleiner Ort irgendwie, den man besuchen kann?
Nee, also bei Geheimtipp hätte ich jetzt schon Capo gesagt, aber Punta del Diablo fand ich wirklich schön. Da habe ich so einen Strandausritt gemacht und das war auch so ein ewiger Strand, wo es einfach niemanden gestört hat, dass man da mit dem Pferd lang galoppiert ist. Und wo man wirklich die Strandbesucher suchen musste, weil es so wenig war.
Und die Pferde kann man dort ausleihen, oder?
Ja, die Pferde kann man auf so einer Ranch ausleihen. Mhm. Die waren auch, da achte ich immer sehr drauf, das waren gesunde Pferde, denen ging es gut. Das war nichts, wo man jetzt Angst haben muss, dass das Pferd weniger wiegt als man selbst, wie das manchmal ja in Südamerika der Fall ist.
Ja, Peru, Bolivien, ne? Ja. Und teilweise auch in Nordchile, dann sollte man wirklich darauf achten, also das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wenn man gerne reitet oder auch in die Berge reitet, man sollte sich immer die Pferde vorher anschauen. Ne? Da gibt es wirklich auch welche, die im schlechten Zustand sind und für die es dann wirklich eine Qual ist, wenn die Touristen da den ganzen Tag irgendwie drauf sitzen und ja.
Aber da muss man aufpassen. Also vielleicht auch, weil Uruguay wirtschaftlich etwas besser dasteht. Also der hat seine Pferde geliebt und er hat auch nur 3 und das war dann ganz schön, weil man, also der hat das natürlich auch etwas mehr gekostet. Ich glaube, ein Ausritt 40 Euro. Aber ist auf jeden Fall Geld, was sich dann lohnt.
Okay. Ja, sehr cool. Uruguay ist ja ein recht kleines Land. Wie hast du das bereist? Das geht am besten per Bus, ne?
Genau. Immer mit Bussen oder per Anhalter. Haben mich immer alle gerne mitgenommen. Also manchmal muss ich nicht mal fragen. Zum Beispiel nach Cabo Polonio, wenn man auf diesem Truck saß, meinten ja auch alle, ja, wie kommst du weiter? Willst du bei uns mitfahren? Oder ja, das war eigentlich kein Problem.
Okay, also auch Hitchhiking ist in Uruguay problemlos möglich, ne? Also,
ja.
Um es mal dazu zu sagen, Uruguay ist das wirtschaftlich mitstärkste Land in Südamerika und kriminalitätsmäßig passiert da eigentlich so gut wie gar nichts. Ne? Also es gibt in Montevideo so ein paar Randbezirke, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr, sehr tiefenentspannt. Mhm. Wir haben eben schon, du hast schon mal gesagt, Reifen 40 Euro. Wie viel Geld sollte man denn so generell einplanen in Uruguay oder was sind denn so die Preise oder wie teuer ist das?
Also ich glaube, vielleicht ähnlich wie Deutschland, für eine Hostelübernachtung 20 Euro. Essen, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also ich habe ungefähr so viel wie in Deutschland gerechnet und es hat gut gepasst.
Ja.
Gerade inzwischen, also die Preise sind immer ein bisschen hochgegangen. Aber dafür war es auch teilweise sehr viel angenehmer zu reisen. Also dann hat man auch bessere Busse und es ist nicht so wie zum Beispiel in Bolivien, dass man ständig liegen bleibt.
Ja, die beliebten bolivianischen Busse, ja.
Ja, also da inzwischen gebe ich auch wirklich mehr Geld aus und weiß es ja zu schätzen, dass ich nicht die Nacht dann irgendwo in der Wüste verbringen muss, in einem stehen gebliebenen Bus. Das kann in Uruguay nicht passieren. Deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen, ja, so das Nichtschwimmerbecken Südamerikas, weil da weiß man, es ist sicher, also in Cabo Pulon, die Leute haben nachts nicht mehr ihre Tür abgeschlossen. Und die Leute sind nett, die verstehen vielleicht auch zur Not Englisch, das weiß ich nicht so richtig, weil ich mal Spanisch gesprochen habe. Ja, und die Entfernungen sind auch sowieso nicht weit, das finde ich auch manchmal sehr schön, dass man sich nicht 3 Tage in den Bus setzen muss, um irgendwo hinzukommen. Und wie es in Argentinien manchmal war, dass man ewig Bus gefahren ist und nur Pampa gesehen hat, das ist in Uruguay dann alles sehr konzentriert. Und da war ich sehr dankbar, wenn die Busfahrt dann manchmal nur eine halbe Stunde gedauert hat.
Ja, sehr cool. Man kann auf relativ kleinem Raum viel erleben.
Genau.
Ja, ich sag das meinen Leuten oder Freunden oder Bekannten, die mich fragen, auch immer so, wenn ihr mit Südamerika starten wolltet, auf jeden Fall entweder Chile oder Uruguay ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Option.
Ja.
Gerade so zum Reinschnuppern und so ein bisschen sich mit der Kultur vertraut machen. Mhm. Ich glaube, so Bolivien wäre, glaube ich, ein totaler Kulturschock, wenn man da das erste Mal in Südamerika reinkommt. Ne?
Ja. Aber wie du sagtest, es gibt ja auch genug kulturelle Highlights, die man trotzdem erleben kann. Es ist dann ja, oder allein bei so einer Familie sitzen oder irgendwo einen Mate-Tee trinken, es ist ja trotzdem genug, was man erleben kann.
Auch wenn genau, Stichwort Mate. Ne? Also die Uruguayos, die trinken genauso gerne Mate-Tee wie die Argentinier.
Ja.
Also man sieht dann, gerade in Montevideo sieht man das, ist wirklich so ein Stadtbild, ne? Dass die Leute mit ihrer Thermosflasche unterm Arm durch die Straßen laufen und hat immer nur so einen Becher in der Hand. Ne? Und
oder im Auto auch mal der Matebecher in der Hand.
Genau, also Bombero ist ja dieser kleine Löffel, also das ist praktisch wie so ein Löffel mit vorne, nee, das ist gar kein richtiger Löffel, ne? Das ist wie so ein Stab, mit vorne ist irgendwie so also ein Löcher drin.
Ja, mit einem kleinen Sieb unten dran.
Mit einem kleinen Sieb, genau, das war das Wort.
Ja.
Und dann wird der Mate halt immer wieder aufgeschüttet mit heißem Wasser und wird halt immer teilweise auch weitergereicht. Also auch sehr, so ein bisschen so ein zeremonielles Ding. Ne? Also ich habe das schon oft erlebt in Südamerika, gerade in Argentinien und in Uruguay, dass man so mit 3-4 Leuten zusammensitzt und dann kreist halt so der Mate-Tee durch die Reihe. Ne? Und man ist so ganz entspannt beim Mate-Tee trinken.
Doch, das ist ganz schön. Und es ist wirklich sehr, sehr bitter. Also das erste Mal dachte ich, das erste Mal mochte ich es gar nicht und ich habe mich daran gewöhnt. Also Club Mate und alles, was wir hier trinken, ist super süß gegen das, was es in Südamerika gibt.
Ja, sie fragen ja auch manchmal, ne, con azúcar, also mit Zucker.
Ja, aber das ist ja Sünde, also das darf man eigentlich nicht machen.
Das machen sie auch nur für die Touris manchmal, ne? Ja, sehr cool. Kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen. Ich habe vorhin schon ein bisschen angeschnitten in einem Reiseblog, shapesofwales.net. Was mich immer fasziniert, sind deine tollen Fotos. Also die sind echt richtig, richtig gut. Und ich bin auch immer ein bisschen neidisch, weil ich bin ja auch so ein kleiner Fotofreak und mache auch gerne Fotos. Was benutzt du denn für deine Fotos speziell? Und hast du ein paar Tipps für gute Reisebilder?
Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist, sich genug Zeit zu lassen, weil jedes Foto, was ein guter Fotograf macht, da macht er jedes gute Foto, da macht er 100 schlechte für und sucht dann eins davon aus. Das vergessen immer viele. Und ich glaube, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und die Geduld hat, den ganzen Abend zum Beispiel irgendwo zu sitzen und einen Sonnenuntergang zu fotografieren und danach zu gucken, okay, es ist wirklich jede Sekunde ein bisschen anders. Oder wenn man die Perspektive immer mal wieder wechselt, dann ich bin immer wieder erstaunt, was das ausmacht, ob man jetzt ein bisschen höher sitzt oder ein bisschen tiefer oder ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links. Das ist oft einfach Experimentieren.
Auch vom Licht her dann, ne?
Ja. Und was ich immer schön finde, zum Beispiel auch Menschen zu fotografieren, das erfordert immer ein bisschen Mut, aber bei mir haben sich da ganz viele interessante Gespräche ergeben. Und es zeigt immer noch sowas, ja, so ein bisschen ein Charakter von einem Land, wie die Menschen aussehen. Und
dann gib uns doch mal einen Tipp. Also gerade Menschen fotografieren finde ich immer, also ja, ich bin auch schon sehr, sehr offen, was das angeht, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also gerade auch in Südamerika denke ich immer so, willst du denjenigen jetzt wirklich ansprechen, dieses Foto zu machen? Obwohl ich total Bock drauf hätte, weil es einfach auch eine interessante Person darstellt in dem Moment. Wie gehst du da ran? Oder hast du da irgendeine Masche, wo du sagst, da kriege ich irgendwie jeden rum für ein Foto?
Ja, Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man was zurückgibt, dass man nicht nur so auftritt, hier, ich will dein Foto und du musst mir was geben, sondern dass man versucht, entweder macht man ein gutes Gespräch draus oder gibt zum Beispiel, kann man gut mit einem Kompliment einsteigen, wenn man sagt, und wenn es nur, hey, coole Schuhe ist, dann freut sich der andere.
Römer-Sandalen.
Irgendwas. Oder wenn man sagt, ich finde ein T-Shirt cool, kann ich ein Foto von machen. Dann viele Leute erreicht man darüber, dass man ihnen irgendwas Nettes sagt. Dann hat man die direkt auf seiner Seite. Und wenn bei mir war es so, wenn jemand wirklich nicht wollte, dann wurde mir das auf höfliche Weise erklärt. Und war dann auch verständlich, aber die wenigsten haben das gesagt. Also viele haben sich sogar gefreut, wenn ich gesagt habe, kann ich das veröffentlichen? Dann meinten die, ja, super, ich werde hier auf der ganzen Welt berühmt und veröffentliche mein, dann reißt mein Foto nach Deutschland. Also vielleicht denkt man dann manchmal ein bisschen zu negativ oder erwartet eine negative Reaktion und dann kriegt man die auch. Also ich hatte viele positive Erfahrungen. Und ich glaube, man darf es einfach nicht so machen, dass
man... Ja, ich glaube auch generell, also in Deutschland hat man, glaube ich, mehr Probleme, Fotos von Leuten zu machen als in Südamerika. Ne? Also das wirkt ja manchmal, also gerade jetzt Chile und Peru, also diese ganzen Indigenos, die wirken manchmal schon sehr, ne, so ein bisschen rauer und ein bisschen...
Und da ist es wirklich auch oft ein Problem, gerade Peru und Bolivien, wie es ja wahrscheinlich auch erlebt haben, dass die dafür Geld haben wollen. Und das ist oft, das würde ich auch nie machen, jemandem Geld für ein Foto geben, weil das, für die nachfolgenden Fotografen ist das dann umso schwieriger und es ist nichts mehr, was auf einer Vertrauensbasis passiert, sondern es ist so ein Geschäftsmodell, es ist irgendwie schade.
Ja, ist auch nicht mehr authentisch, ne? Also die Leute, die diese Fotos für Geld machen, die posieren dann auch eher so mehr oder weniger, ne? Also es kann keine natürliche Haltung, die sie dann einnehmen.
Und ich glaube, die besten Fotos entstehen, wenn man den ganzen Zeit, wenn man wirklich mit den Leuten einen Tag verbringt oder mit denen länger sich unterhält oder bei denen wohnt, das ist ideal, dann kriegt man die besten Fotos. Dann hat man natürlich nicht mal die Chance zu und manchmal ist es vielleicht auch, gibt vielleicht auch viele, die sagen, ich möchte nicht in jedem Ort eine Woche verbringen, nur damit ich mich an die Leute gewöhne. Aber wenn man das sich wirklich zum Ziel macht, ich glaube, dann sollte man sich Zeit nehmen. Also wenn das Ziel ist, gute Porträtfotos zu machen, dann muss man das, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, du hast das sehr Wichtiges angesprochen, was das Reisen auch ausmacht, ne? Also so den Kontakt zu den Leuten generell und sich auch für die Kultur interessieren und für die Menschen interessieren. Ne? Also nicht nur durchzureisen und irgendwie alles abzuhaken, sondern irgendwie mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
Genau.
Was ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht so als kleines Credo dran. Ne? Fotografierst du digital oder mit Spiegelreflex oder ganz mit so einer Systemkamera oder wie fotografierst du?
Mit einer Spiegelreflexkamera, mit einer kleinen Nikon D3100. Gar nichts, was irgendwie fancy ist. Okay. Das ist eine kleine. Mir wäre es nicht geheuer, mit einer richtig teuren Kamera zu reisen und die hat mir immer gut gedient, also die hat völlig gereicht. Sogar dieses Standard-Kit-Objektiv, das habe ich da ganz lange dran gelassen und das hat super Bilder gemacht, also für meinen Blog reichen die auf jeden Fall.
Sehr gut, ja. Und nochmal vielleicht die Fotos und den kleinen Tipp, ne? Also es kommt nicht darauf an, dass man irgendwie eine 1.000 Euro teure Ausrüstung hat, sondern wirklich das Auge, glaube ich, und das Herz spielt auch eine ganz große Rolle. Ne? Also wenn man so bereit ist, auf Leute zuzugehen oder auch sich auf irgendeinen Ort einzulassen.
Ja, das ist wichtig.
Wenn man nur so durchrauscht und dann 1.000 Fotos von irgendwas macht, kommt meistens nichts so Gutes bei raus, wie wenn man sich wirklich damit beschäftigt.
Genau.
Ja, Caroline, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also es war super interessant und ich glaube, wir haben viel über Uruguay erfahren und auch über Fotografie.
Ja.
Ich danke dir vielmals.
Ja, danke dir für das Interview und ich hoffe, es fahren jetzt mehr Leute nach Uruguay.
Ja, das habe ich auch. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche, in 2 Wochen wieder mit dem South Traveler Podcast. Ja, bleibt dabei. Ihr könnt uns abonnieren auf iTunes. Und bis dahin, euer Daniel. Ciao.